Meine Damen und Herren, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei eine Viertelstunde mit In Celebration of Violence, dem Format, bei dem wir auch nicht mehr genau wissen, warum wir jemals gedacht haben, dass das mit der Viertelstunde klappt. Und mit mir heute gemeinsam über dieses Spiel sprechen wird Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo André, und ich habe mich jetzt in Vorbereitung, ja, auf diese Feier zu Ehren der Gewalt, ich habe mir einen Papphut aufgesetzt, ich habe hier so eine Clownsnase an und ich habe hier so Luftschlangen und Tröten rumliegen. Feiern wir jetzt die Gewalt? So richtig, so derbe?
Ja, quasi, ja. Also wie ein zweites Silvester.
Ja, nur mit abgetrennten, also eigentlich wie ein Silvester bei euch, stelle ich gerade fest, ja. Bei den Peschkes. Ja, ich wollte jetzt sagen, mit abgetrennten Gliedmaßen und so, aber das nennt ihr ja einfach Silvester.
Richtig, ja. Und so feiert man ja auch Silvester.
Ja, quasi kann man dem Bruder den Böller direkt ins Auge werfen und so.
Man treibt die bösen Geister nicht aus, Jochen Gebauer, indem man irgendwie fröhlich winkend am Straßenrand steht.
Das kommt jetzt ganz drauf an. Also wenn ich am Straßenrand winke, dann siehst du aber die Geister hier mal, wie sie aber sowas von, ja, Schwanz in die Hand und weg damit. Richtung Ried da hinten raus, da können sie auch hin.
Da. Ganz arme Ried hier. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
Gut, also In Celebration of Violence. Und ich muss sagen, ich bin eher so weniger gespannt. Also am Anfang habe ich gedacht, dass du gesagt hast, oh, ich will eine Viertelstunde zu In Celebration of Violence machen. Da habe ich gedacht, naja, gut, das ist ein Spiel, das hat er sich eh nur gekauft, weil es so heißt. Aber gut, ist ja legitimer Grund, ja, manchmal. Und dann habe ich geguckt, was ist denn das überhaupt für ein Spiel, um mich auch ein bisschen vorzubereiten. Und dann dachte ich, In Celebration of Violence, mal gucken. Also wenn das schon so heißt, ja, dann vielleicht irgendein Ego-Shooter mit irgendwelchem großen Gesplättere oder so. Und dann ist das ein Roguelike. Warum ist heutzutage eigentlich alles ein Roguelike? Weißt du, du denkst so ein, oh, das klingt aber ganz interessant, was könnte das auch ein Roguelike? Jedes verdammte Spiel ist ein Roguelike.
So weit bin ich natürlich gar nicht gekommen. Ne? Ich saß eines Abends da im Nintendo eShop auf meiner Switch und guckte, so, was gibt's denn so Neues? Und dann las ich In Celebration of Violence und dann war eigentlich der Kauf auch schon abgeschlossen. Alles andere kam danach.
Ja, wenn es wenigstens jetzt, ich sag ja nur, wenn es jetzt wenigstens irgendwie eine Visual Novel gewesen wäre oder vielleicht ein Walking Simulator oder so, alles hätte ich jetzt interessanter gefunden als ein Roguelike. Weil irgendwie Roguelike und dazu noch mit Gewalt und so Hotline Miami und man kennt das alles, nix gegen dieses Genre oder nix gegen Leute, die das gerne spielen, nur mein ganz persönlicher subjektiver Eindruck ist halt immer wieder, wenn ich was Interessantes mitkriege und gucke, was es ist, ist es ein Roguelike. Und das ist halt so eins dieser Genres, die ich jetzt auch nicht schlecht finde, da gibt's auch Beispiele wie Slay the Spire oder so, die ich echt gerne gespielt habe, aber das so auf meiner vom Genre her Liste echt sehr, sehr weit oben steht und gefühlt kommen irgendwie jeden Monat irgendwie 800 Roguelikes raus.
Wenn du jetzt natürlich Hotline Miami für ein Roguelike hältst, dann
ja, das war
ich, warum du denkst, dass
ja, so okay, davon. Nein, ja, okay, das war so ein Top-Down-Shooter-Ding, aber so sieht das hier auch aus in Celebration of Violence. Das ist alles so Pixel-Krempel und ab und zu stirbt man und dann muss man wieder neu starten und so ein Krempel. Weißt du, was ist gegen andere Genres einzuwenden? So, ich weiß, Roguelikes sind günstig zu machen und man kann mit relativ minimalistischer Optik und so weiter und diese Top-Down-Perspektive, ob jetzt Roguelike oder nicht, wie bei Hotline Miami, aber irgendwie alles ist dieses Roguelike-Zeug. Ich will mich aufregen, ich will ranten.
Also ich sag mal so, es gibt ja nun auch in anderen Genres noch immer genug. Ich mag Roguelikes und dementsprechend war ich dann gar nicht mal so unzufrieden, dass es sich um ein Roguelike gehandelt hat. Und es ist tatsächlich ein durchaus cooles Roguelike mit einigen echt geilen Eigenschaften. Es hat allerdings auch einiges an Licht und Schatten. Darüber wird zu sprechen sein. Aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich genug, dass ich gesagt habe, cool, dazu mache ich jetzt eine Viertelstunde.
Warum machst du denn keine Wertschätzung?
Weil ich jetzt aktuell nicht die Zeit hätte, das so weit zu spielen, dass ich da eine Wertschätzung zu machen wollen würde.
Okay, wie lange hast du es denn gespielt?
Ich würde mal tippen, so 5-6 Stunden.
Okay, dann scheint es aber relativ komplex zu sein, weil es sieht jetzt erstmal auch so auf den Bildern und mit dem, was man liest, aus wie ein Spiel, was man wahrscheinlich nach 5-6 Stunden wertschätzen könnte, weil man nicht den Eindruck hat, dass das die Sorte Spiel ist, bei denen irgendwie nach Stunde 10 irgendwie ein komplett neues Feuerwerk abgebrannt wird, womit wir wieder bei der Silvestergeschichte wären. Aber erzähl doch mal ein bisschen mehr. Also, wir haben ein Roguelike in Pixeloptik. Also, vielleicht daher, woher der Vergleich kam, mich haben die Screenshots, die hier bei Steam sind, ein bisschen arg an Hotline Miami erinnert. Deswegen war das wahrscheinlich in meinem Kopf drin, weil viel Pixelblut.
Ich glaube, der naheliegende Vergleich erstmal, was so Roguelikes angeht, ist vielleicht sowas wie Binding of Isaac. Ne? Es ist ein Top-Down-Spiel. Es hat eine sehr simple Optik. Mich hat's auch ein wenig an einen anderen Geheimtipp erinnert, nämlich an Salt'n Sanctuary, das ich in den Urzeiten des Podcasts mal als kleine Perle entdeckt hatte, weil es auch diese etwas marionettenhaften Animationen hat. Da sind so die Waffen, die dann wie so wie an so einer Holzpuppe da an der Figur dranhängen und die so ein bisschen mit so einer rudimentären Spielphysik bewegt werden und sowas. Daran musste ich ein bisschen denken, einfach nur von der Anmutung der Animationen. Und ein anderer Vergleich, der nicht so offensichtlich ist, ist Dark Souls, und das bezieht sich dann auf das Kampfsystem des Spiels, und auch Dark Souls kommt ja eigentlich so aus dem gleichen Genre-Pottig. Das heißt, das ist schon mal eine gar nicht mal so uninteressante Mischung. Es ist hässlicher als all genannten Titel. Hat eine sehr simple Optik. Das hat Vorzüge, zu denen ich noch kommen werde. Es muss nicht so hässlich sein, um diese Vorzüge zu realisieren, aber die bringt es nun mal mit. Und es hat eine Besonderheit, und da geht's um die systemische Simulation der Spielwelt. Das ist das, was es besonders macht.
Also es ist ein Pixel-Top-Down-Roguelike Dark Souls.
Genau. Oh. So kann man das, wenn man das möchte, runterbrechen. Okay. Es ist auch, also auch mit Dark Souls gemeinsam hat es hat diese fragmentarische Erzählweise. Es hat keinen wirklich klar identifizierbaren Plot. Es teilt dir mit, dass du unter Gedächtnisverlust leidest, weil die erste Figur, der du im Spiel begegnest, nennt dich Amnesiac. Es gibt ein paar Bröckchen, die dir hingeworfen werden. Da gibt es offensichtlich irgendeinen Gott der Gewalt, dem da gehuldigt wird. Es gibt auch noch ganz viele andere Götter, deren Schreine du findest. Es gibt Objekte, deren Beschreibungstexte auch so ein bisschen noch mal was über diese Spielwelt verraten, oder auch NPCs, die mal hier und da ein paar Bröckchen hinwerfen. Aber ansonsten, worum geht's in dem Spiel? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nach der Spielzeit, die ich bislang habe, ist es klar, ich will da irgendwie aus dieser Fantasy-Welt raus. Dazu kloppe ich mich durch einzelne Abschnitte, und innerhalb, am Ende dieser Abschnitte warten dann Portale in einen anderen Bereich der Spielwelt. Das sind, soweit ich es gespielt habe, dann immer zwei, ne, so eine Weggabelung, und ich kann mich dann eben entscheiden, möchte ich jetzt in den Bereich Wald oder in den Bereich Sumpf weitergehen. Und dann im Bereich Wald, ne, dann am dessen Ende, da steht dann wieder die gleiche Entscheidung auf dem Programm. Dann fragst du dich, willst du hier in den Abschnitt Winter oder in den Abschnitt Stadt weitergehen? Und offensichtlich muss man, glaube ich, für einen kompletten Run, von denen ich noch keinen absolviert habe, ich glaube, 4 Areale inklusive immer am Schluss stattfindender Bosskämpfe, die muss man erfolgreich durchschreiten, und dann hätte man einen Run in dem Spiel absolviert.
Okay. Was mich interessieren würde natürlich jetzt ganz als allererstes ist, wie kommt man bei einem solchen Spiel mit einer solchen Optik und mit auch sehr vielen Pixeln auf diesem Bildschirm und teilweise auch sehr, zumindest wenn ich mir teilweise die Videos angeguckt habe und wenn ich mir die Screenshots angucke, dann sieht das auch, deswegen kam so meine Hotline Miami Geschichte, das sieht halt viel actionreicher aus, und bei Dark Souls denke ich jetzt nicht als allererstes irgendwie an kuddelmuddelige Actionkämpfe, sondern an ein sehr strategisches, taktisches Vorgehen, mit sehr viel Bedacht vorgehen, mit sehr viel Geduld auch in den Kämpfen agieren, um dann irgendwie Gegner auszukontern, im richtigen Moment zu parieren, all diese Geschichten. Wie passt das zusammen?
Das passt eigentlich genauso zusammen, wie du es beschrieben hast. Das Kampfsystem fordert eigentlich, dass man ziemlich bedächtig vorgeht, und das wird dann auch unterstützt noch durch die genannten Umgebungsinteraktionen. Zu denen kommt später mehr. Das ist erstaunlich komplex, das Kampfsystem. Das besteht erstmal aus natürlich den Charakterwerten deiner Figur. Du hast da einen Wert, der nennt sich Aggression. Das ist der, nimmt Einfluss auf den Waffenschaden, und dann natürlich abhängig von den Waffen, die du in diesem Spiel findest. Es gibt auch verschiedene Charakterklassen in dem Spiel, mit denen du kannst du am Anfang auswählen, und dann startest du mit unterschiedlichen Waffensets zum Beispiel in dieses Spiel schon mal rein und auch mit unterschiedlichen Charakterwerten. Dann haben diese Waffen auch noch unterschiedliche Schlagkombinationen. Du benutzt, also ich habe es jetzt auf der Switch gespielt, da benutzt du die Schultertasten zum Zuschlagen. Auf dem PC gibt's das Spiel auch, auf Steam, da machst du das eben mit linker, rechter Maustaste. Je nachdem, ob du also links oder rechts den Button benutzt, führt er auch andere Schlagkombinationen aus. Und dann ist da mal zum Beispiel am Ende dieser Kombination so ein Ausfallschritt mit Stich nach vorne oder eben auch ein Schlag, der in einem weiten Bogen ausgeführt wird. Das hat Relevanz für diese Kämpfe wiederum. Da diese Angriffsmuster, die zu kennen und zu wissen, wie du die einsetzt und auch gegen welchen Gegner, das ist wichtig. Simples Beispiel ist, ich habe eine schöne Handaxt, die ordentlich Schaden macht, deren Angriff hat jetzt aber keine große Reichweite. Und dann triffst du in dem Spiel relativ schnell auf Bogenschützen. Und die Bogenschützen können genau wie du übrigens, auch da jetzt, auch in Dark Souls gibt's das, ich denke immer sehr gerne an Bloodborne, da gibt's auch, in diesem Spiel gibt es diese Ausweichhechtrolle, den Dodge. Diese Bogenschützen können das auch und die Dodge-Rollen immer vor dir weg, wenn du da mit deiner Handaxt angelaufen kommst und dann schlägst du sehr viel in die Luft. Die zu erwischen ist ziemlich schwierig. Und jetzt kannst du dir also überlegen, wie gehe ich mit diesem Problem um? Du kannst zwei Dinge tun. Du kannst so um die rumtänzeln und Dodge-Rollen und sie in eine Richtung drängen, dass sie irgendwann zum Beispiel in eine Wand laufen. Und dann können sie nicht mehr vor dir zurückweichen. Du hast sie also quasi offen in die Ecke gedrängt und dann kannst du sie auch mit dieser Axt vernünftig angreifen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, ich benutze einfach eine bessere Waffe, die für dieses Problem besser geeignet ist. Hast zum Beispiel, wenn du die schon gefunden hast, dann gibt's da so Speere oder Hellebarden oder sowas, die halt viel mehr Boden gut machen. Und in dem Falle dodge-rollst du dann aggressiv nach vorne, um halt die Distanz zwischen dir und diesem Bogenschützen möglichst schnell zu verkürzen und greifst die damit an. Diese Waffen wiederum fressen dann aber sehr viel Ausdauer. Wie in Dark Souls gibt's auch einen Ausdauerbalken, der sich leert in Abhängigkeit von der Waffe, die du führst. Und dann musst du wieder dieses Wechselspiel aus Angriff und Rückzug zwecks Ausdauer wieder aufladen, gut austarieren. Und du stellst fest, dass die KI auch noch auf dich reagiert und diese Bogenschützen, wenn du ihnen zu sehr auf die Pelle rückst, im Nahkampf manchmal auch gerne ihre Schwerter ziehen. Ja? Und das kannst du dann wieder zum Beispiel auch exploiten, indem du diese Bogenschützen einfach entschärfst, indem du da aggressiv mit dem Angriff rangehst. Ist dir gar nicht so wichtig, wie viele Treffer du landest. Du willst nur, dass die auf ihre Schwerter wechseln und keine Bogenschützen mehr sind. Und. Also das ist, was in diesem Kampfsystem drinsteckt.
Das klingt aber in der Tat ziemlich interessant. Also nicht, überhaupt nicht wie ein Spiel für mich, aber eine durchaus interessante Kombination. Wie sind die spezifischen Roguelike-Elemente, also mit dem neue Durchgänge machen? Ist ja bei vielen dieser Spiele aus diesem Genre, ist es ja so, und auch das steckt ja gewissermaßen auch ein bisschen in den Dark Souls-Wurzeln, dass man halt viele Sachen halt nochmal macht, weil man gestorben ist und dann einzelne Aspekte nochmal macht. Inwiefern ist das in diese ganze Geschichte noch ein bisschen mit rein verwoben? Oder ist es wirklich ein, ich komme dann immer wieder zurück und fange immer wieder von vorne an? Oder gibt's irgendwelche Boni, die ich freischalte, irgendwas, was ich mitnehme? Irgendwie was in diese Richtung?
Ja, also alles sozusagen. Also auch da natürlich, du stirbst viel, kennt man ja schon daran, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt gar nicht mal so wenig gespielt, aber noch nicht einen einzigen kompletten Run in dem Spiel absolviert. Das sind prozedural generierte Areale, durch die du dich da bewegst. Die, ich glaube, das ist der Vorteil der sehr kruden Grafik ist, dass die auch tatsächlich ziemlich frei generiert werden. Diese Karten, sieht nicht so sehr aus, als ob das, wie das sonst gerne üblich ist, aus so Baukastenversatzstücken gebaut wird. Sondern ich habe das Gefühl, da werden wirklich größtenteils so Kacheln aneinandergesetzt. Das sind sehr unterschiedliche Areale, die dabei rauskommen, mit sehr unterschiedlicher Zusammensetzung. Und da sind natürlich dann immer andere Waffen, die du dort findest. Es gibt natürlich nicht nur Waffen, es gibt Altare in dieser Welt, die geben dir so einen Statistikboost. Dafür musst du an dem Altar irgendeine Ressource opfern. Es gibt zahlreiche Ressourcen in dem Spiel. Es gibt irgendwie Gegner verlieren so kleine Kristalle. Es gibt Holz und so weiter und bla bla bla. Das gibt's dann alles und das variiert mit jedem Spieldurchgang. Diese kleinen Kristalle, das sind mehr oder weniger Erfahrungspunkte, die da aus den Gegnern rauspurzeln. Das hat mich sehr zum Beispiel an Below erinnert, wo die auch in so Form von so leuchtenden kleinen Kristallen aus den Leuten rausgefallen sind. Und das Spiel in jedem Durchgang reizt es dich sozusagen, aber diese Erfahrungspunkte an verschiedenen Stellen auszugeben. Es gibt da immer wieder zum Beispiel so Zauberbücher, die du finden kannst. Und da kannst du diese Kristalle investieren, um Zaubersprüche freizuschalten. Aber umgekehrt, wenn du die da ausgibst, dann nimmst du sie hinterher nicht mit zum Endgegner. Und wenn du nämlich einen Endgegner besiegt hast, dann kannst du deinen Fortschritt aufzeichnen in so einem Logbuch sozusagen. Und was das bedeutet, ist, du parkst dann diese XP-Punkte, die werden auf null zurückgesetzt, aber dann bleiben sie dir, auch nachdem du gestorben bist, erhalten. Und dann kannst du sie in persistente Boni ummünzen. Also dann kannst du die Charakterwerte deiner Figur, kannst du dann erhöhen, indem du sie dort ausgibst. Das ist auch wieder so Dark Souls-artig. Dieses ständige Abwägen, will ich das in den jetzigen Run investieren sozusagen? Also bei Dark Souls ist es häufig dieses, will ich jetzt quasi meinen Fortschritt opfern und dafür die Erfahrungspunkte in Sicherheit bringen. Hier ist es, will ich meine Erfolgschancen in dem aktuell laufenden Run erhöhen, indem ich Erfahrungspunkte für Boni direkt ausgebe, oder will ich sie lieber hamstern, um dauerhaft meine Statistik zu verbessern?
Alright. Also es klingt wirklich interessant. Ja, wenn ich nicht wüsste, dass ich nach 10 Minuten beiseite legen würde, weil es echt kein Spiel für mich ist, dann würde ich es tatsächlich mal ausprobieren. Und das klingt ja auch vor allen Dingen so, zumindest höre ich das so zwischen den Zeilen bei dir raus, als würde das Spiel das auch richtig, richtig gut machen, was du hier alles erstmal so ein bisschen, klar, zum etwas leicht wertschätzenden Teil werden wir noch kommen, aber was macht es denn nicht gut? Fangen wir doch mal so rum an.
Ja, vielleicht lass uns zum Abschluss, weil es jetzt besser dahin passt, glaube ich. Lass mich noch zu einem guten Teil was sagen, weil nämlich auf all das obendrauf kommt das Sahnehäubchen, was mich dazu bewogen hat zu sagen, da mache ich jetzt mal eine Viertelstunde dazu, weil ich nicht weiß, wann ich jemals dazu komme, eine Wertschätzung zu machen. Ich möchte aber gerne auf das Spiel aufmerksam machen. Und das Sahnehäubchen ist diese Weltsimulation/Umgebungsinteraktion. Weil das Spiel seine Spielumgebung wirklich sehr cool mit einbezieht. Also simpelstes Beispiel, es gibt so Greifvögel in dem Spiel, weiß nicht, Habichte, Falken, was auch immer, die hängen sitzen in irgendwelchen Bäumen, und dann, wenn du denen zu nahe kommst, dann siehst du, die bemerken dich, da kommt so ein kleines Ausrufezeichen, und dann schweben sie kurz in der Luft, nehmen sozusagen Maß, und dann machen sie so im Sturzflug, gehen sie dann zum Angriff über. Und am Anfang bin ich diesem Gegnertypus begegnet und habe gedacht so, okay, die muss ich wahrscheinlich jetzt irgendwie schnell mit einem Pfeil abschießen, während die da so rumschweben, oder ich muss schnell dahin rollen, wenn ich gerade keinen Pfeil und Bogen habe, und die dann angreifen. Und das war super lästig. Ich habe gedacht, was für ein beschissener Drecksgegnertyp. Und dann habe ich angefangen, bin denen ausgewichen und habe dann irgendwann festgestellt so, Moment, wenn ich denen ausweiche und sie dann aber an mir vorbeischießen und gegen ein Hindernis knallen, sind sie tot. Wie so ein Vogel, der das an eine Fensterscheibe klatscht sozusagen. Ja, das realweltliche Beispiel ist jetzt sehr grausam, im Spiel ist es witzig. Und dann weißt du, ja, so gehe ich mit denen um, indem ich nämlich die Umgebung benutze. Ich stelle mich vor irgendein Hindernis, lass die auf mich zuschießen, Dodge-Roller aus dem Weg, und die klatschen dagegen, und dann sind sie weg. Und das ist der simpelste Fall von Umgebungsinteraktion. Richtig cool ist dann sowas wie, ich schieße mit Pfeil und Bogen, und irgendwann schieße ich so einen Pfeil durch so eine Feuerschale, die da rumschießt, und sehe, der wird zu einem Feuerpfeil, wenn ich den durch Feuer durchschieße. Dann trifft er einen Baum, und auf einmal geht der Baum in Flammen auf. Und ich denke mir so, ach cool, der Baum brennt. Ja? Dann siehst du, das Feuer breitet sich aus, wenn der Baum auf einer Wiese mit Gras steht. Dann stellst du fest, nach einer Zeit kippt dieser Baum um und gibt Holzressourcen frei. Ja, das heißt, also normalerweise stehen diese Bäume da rum, und ich brauche eine bestimmte Art von Axt, eine, die einen bestimmten Power-Wert hat. Power ist was anderes als der Schaden. Das ist der Wert, der bestimmt, wie schnell du Dinge kaputt machen kannst. Dann kann ich Bäume mit dieser Axt fällen. Aber mit den meisten Sachen, und gerade mit den Startwaffen, kann ich keine Bäume fällen. Und dadurch komme ich an diese Holzressource nicht ran. Jetzt habe ich auf einmal einen Weg, an diese Holzressource ranzukommen, indem ich Bäume anzünde. Und dann stelle ich fest, da sind Gegner auf einer Wiese mit Gras und Bäumen. Dann schieße ich doch mal aus der Entfernung durch eine hoffentlich vorhandene Feuerschale auf diese Bäume, setze die in Brand, die ganze Wiese brennt, die Gegner sind kaputt, und ich gehe hinterher nur noch hin und sammle die Scheiße ein, die da jetzt rumliegt. Und das ist geil. Das ist super geil in dem Spiel. Dieses systemische, dieses Rumexperimentieren mit, guck mal, geht das vielleicht? Ja, das geht. Auch wenn ich diese Axt habe, mit der ich Bäume fällen kann, die kippen dann immer nach links oder rechts um. Wenn du blöd von links dich neben den Baum stellst und den umhaust, dann fällt er manchmal auf dich drauf und du siehst, du nimmst Schaden. Aber, Moment, geht das auch andersrum? Wenn ich mich nämlich vorne vor den Baum stelle, dann weiß ich, der kippt nach links oder rechts um, je nachdem, ob ich links oder rechts die Taste drücke. Kann ich den benutzen, um Gegner mit dem Baum zu erschlagen? Ja, das geht. Das ist super cool an dem Spiel. Dass sozusagen diese Verquickung, ja, aus der Simulation der Welt, dass sich sowas wie Feuer auch ausbreitet, ja, und die Nutzbarmachung für Spielstrategie
Jetzt ist allerdings meine Frage von vorhin so akut und aktuell denn je, denn wenn du mir jetzt nicht gleich noch irgendwelche handfesten Schwächen von dem nennen kannst, würde ich sagen, warum hast du dir nicht irgendwie den Platz freigeschaufelt, um das zu wertschätzen? So interessant, originell und cool, wie das jetzt alles klingt, was du gerade erzählt hast. Hat es dann nicht verdient, ja, dass du gesagt hättest, hier, was weiß ich, welches andere Spiel oder Assassin's Creed beiseite. Ja, jetzt kommt hier In Celebration of Violence dran.
Ja, also zu der Zeit, wo wir Assassin's Creed gespielt haben, war ich da einfach noch.
War jetzt ein Beispiel.
Drin, ne? Ja. Aber die Antwort ist zweigeteilt. Also erstens der Zeitaufwand von dem Spiel. Diese Progression von der persistenten Statistikerhöhung, und das wäre eigentlich auch ein Kritikpunkt, die ist wirklich hart langsam. Sobald du anfängst, dort Pünktchen zu verteilen, wird das teurer. Ne? Also am Anfang heißt es so, hey, du brauchst 10 von diesen Erfahrungspunkte-Kristallen, um jetzt, sage ich mal, deine Stärke-Statistik oder so, um einen Wert zu erhöhen. Sobald du aber irgendwo anfängst, diese Punkte auszugeben, wird es teuer. Und zwar überall. Nicht nur in der Statistik, die du gerade erhöht hast, ja, sondern bei allen. Und das geht sehr schnell hoch. Und falls ich nicht bislang zu blöd war, eine Strategie zu entwickeln, um sehr viele von diesen Kristallen zu sammeln, bedeutet, dass diese bleibenden, persistenten Stat-Boosts, die das Spiel dann auch nach und nach einfacher machen, die schreiten sehr, sehr langsam voran. Wirklich sehr, sehr langsam. Und das heißt, dieser Effekt, der normalerweise, dieser Lawinen-Effekt, ne, mit dem kleinen Schneeball, der immer größer wird, der bei so Roguelikes gerne eintritt, dass man nach hinten raus dann immer weiterkommt, weil das Spiel einfach durch diese Statistikerhöhung immer einfacher wird, der tritt hier, wenn nur mit einer enormen Zeitverzögerung ein. Und das Zweite, was das Spiel extrem langwierig macht, es ist eines dieser Spiele, die hart, und ich meine härtest, untererklärt sind. Das gibt dir am Anfang im Grunde genommen die Tastenbelegung und sagt viel Glück. Das möchte in allem dechiffriert werden. Und ich meckere ja sehr oft über untererklärte Spiele. Und ich habe hier festgestellt, zum einen im Positiven, ich finde das gar nicht mal so grundsätzlich furchtbar. In Teilen fand ich das sehr angenehm, mir diese Spielwelt und all ihre Funktionsweisen zu erschließen. Was mich stört, ist, glaube ich, wenn es mir zusätzlich auch noch erschwert wird, diese unerklärten Elemente zu dechiffrieren, weil ihre Effekte schwer ablesbar sind. Und das ist bei Celebration of Violence zu einem guten Teil nicht der Fall. Und da hat mir das gefallen. Aber zu einem durchaus nicht unerheblichen Teil ist es dort aber immer noch genauso scheiße wie sonst auch, weil es dann eben schwieriger ist, das wirklich sich zu erschließen. Ich versuch's mal mit einem Beispiel. Es gibt in dem Spiel ganz viele Sachen natürlich, die du finden kannst. Unter anderem gibt's da so Umgebungsobjekte, die Waffeneffekte hinzufügen. Ne? Da gibt's dann so ein Ding, das da rumliegt, das ist, nennt sich eine Crystallized Flame, ja, also eine kristallisierte Flamme. Und jetzt sammelst du das auf und es ändert sich die Farbe deiner Waffe und dann ist es, finde ich, sehr schön logisch, dass du denkst so, aha, das hat jetzt wohl meine Waffe mit einem Statuseffekt versehen und meine Waffe hat auch plötzlich einen anderen Namen, die hat auf einmal so einen Präfix bekommen, das ist jetzt auf einmal Embered, ja, ich habe vielleicht vorher ein Wooden Sword, also ein Holzschwert, und jetzt habe ich auf einmal ein Embered Wooden Sword, also Embered so wie glühende Kohlen. Und jetzt ist es also sehr naheliegend, dass es sich hier um einen Feuerschaden handelt. Und dann prügele ich mit meinem Schwert durch die Gegend und stelle fest, dass die Gegner nach einigen Treffern auf einmal anfangen zu brennen und Feuer zu fangen, und dann denke ich mir so, ja, okay, ich habe also eine Waffe, also das Ding, diese Crystallized Flame hat meiner Waffe einen Feuerschaden verpasst, und das ist eines dieser Systeme, wo es so funktioniert, dass das jetzt nicht einfach nur einen Bonusschaden bekommen hat, sondern wahrscheinlich baut sich da so eine Feuerleiste bei den Gegnern auf und ab einem bestimmten Wert brennen die und nehmen dann extra Schaden. Cool, verstanden. Das habe ich mir einfach nur durch wache Beobachtung der Welt erschlossen. In dem Teil finde ich diese Untererklärtheit gar nicht mal so scheiße. Damit kann ich leben, damit kann ich arbeiten. Das hat durchaus seinen befriedigenden Charakter. Das ist aber nicht immer so eindeutig. Weil es gibt dann, also was zum Beispiel auch teilweise untererklärt ist, sind allein schon die grundlegenden Charakterstatistiken. Da gibt es dann den einen Wert, Aggression, da ist auch schon von der Beschreibung her relativ klar, okay, der hat Einfluss auf den Waffenschaden. Dann gibt es aber auch Stärke. Und was Stärke macht, ist so ein Fall von, hä? es erhöht irgendwie Power und was macht denn Power? Und das ist dann so ein Ding, da habe ich dann hinterher einfach mal Google bemüht und dann stellt sich raus, aha, Power ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist dafür zuständig, wie leicht eine Waffe tatsächlich Objekte in der Spielwelt zerstören kann. Es braucht also Äxte können theoretisch Bäume fällen, brauchen aber bestimmten Power-Level, bevor das möglich ist. Nur nicht die Axt, die kleine Axt mit ohne den entsprechenden Power-Level, die kann keinen Baum fällen. Die kann aber vielleicht zum Beispiel so Holzflöcke in der Welt schon kaputt machen. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas gewesen, wo ich fand, das ist nichts, was ich jetzt so ganz easy mal einfach ableiten konnte, weil die Statistiken, also die Stats der Waffe, die werden auch stumpf in so zwei Blöcken angezeigt. Die ganze UI ist übrigens auf der Switch für den Handheld-Modus auch viel zu fitzelig. Das kommt noch ein bisschen erschwerend hinzu. Und das ging da auf eine Ebene, auf die ich dann tatsächlich auch keinen Bock mehr hatte. Ne? Und das lässt sich dann durch Guides abfangen, aber das kreide ich dem Spiel dann halt trotzdem an. Das ist dann zumindest jetzt für mein persönliches Erfinden dann einfach eine Art von Unerklärtheit, die ich unbefriedigend
finde. Aber wir wissen doch seit Dark Souls, dass das dazugehört und dass das doch auch irgendwie gut ist. Hatten wir das nicht? Jetzt, ich überlege, ich glaube, bei unserem En-Detail zu Bloodborne hatten wir kurz drüber geredet, dass du da halt auch bei der Charaktererschaffung irgendwelche völlig uninformierten Entscheidungen treffen musst, weil du halt nicht weißt, was diese einzelnen Dinge jetzt gerade tun und was die Werte dort machen, die auf deinem Bildschirm sind, weil sie da auch untererklärt sind. Also, das gehört, glaube ich, durchaus zur Absicht dieser Spiele dazu, dass man sich nicht nur die Welt erschließen muss, sondern auch solche Sachen. Aber ich bin da ja ganz bei dir, ich finde das auch gruselig. Sag mir halt, was das macht.
Yes. Wie gesagt, also, weißt du, ich finde es okay, wenn das was ist, wo ich sage, wenn ich einfach mit wachen Augen, ja, oder einem wachen Verstand dieses Spiel spiele und ich mir das dann einfach beim Spielen erschließen kann, ja. Aber wenn es dann quasi losgeht, dass ich mit Block und Papier da sitzen muss und mir eigene Versuchsanordnungen designen muss, um rauszufinden, was der Kram hier eigentlich macht, da habe ich dann einfach keinen Bock mehr drauf. Es gibt Leute, die da Bock drauf haben. Es gibt ja nicht umsonst dieses Theory-Crafting auch für Spiele, die noch nicht mal drauf ausgelegt sind. Ja, und das ist ja jetzt hier dann einfach nur mit Vorsatz umgesetzt, was ganz ähnlich ist. Aber den Teil finde ich dann halt scheiße. Und vor allem, es geht ja dann noch weiter. Dann sind diese Sachen ja auch noch verschränkt mit anderen Spielmechaniken. Ja, dann gibt's zum Beispiel als Waffeneffekt auch noch Bloody. Da gibt's so komische kleine fleischige Klümpchen in der Welt. Und dann hast du halt auf einmal deine Waffe mit dem Effekt Bloody. Und der Bloody-Effekt, das ist noch ganz gut ablesbar, sorgt dafür, dass ich, wenn ich Gegner treffe, dass ich dann ein bisschen Gesundheitspunkte dazu gewinne. Aber was ich dann auch zum Beispiel beim Googlen gesehen habe, ist, dass das auch diesen Powerwert der Waffe, der für das Zerstören von Gegenständen zuständig ist, reduziert. Und ohne Scheiß, also das ist dann Zeug, also um das mal einfach so beim Spielen einfach nur durch Beobachtung abzuleiten, das ist zu filigran. Ja, und da geht mein Mittelfinger hoch an der Stelle.
Das ist aber durchaus was, also wenn man jetzt nach früher gucken würde, wo ich den Eindruck habe, dass das heute sehr weit überhand nimmt, diese Untererklärung von zum Beispiel von Werten oder so. Das siehst du ja heute auch gerne in AAA-Spielen, die dir dann in irgendwelchen Fähigkeitsbäumen sagen, erhöht, was weiß ich, Angriffskraft um 10. Ja, was macht denn jetzt Angriffskraft 10 mehr? Wie viel Schaden macht das mehr? In der Regel sind es ja dann nicht irgendwie 10 Schadenspunkte mehr, sondern dann musst du gucken, ich kann es halt gar nicht einordnen, ohne dass ich weiß, was ist denn der Höchstwert, was macht genau der aktuelle Wert und so weiter. Das Spiel will aber einerseits gar nicht, dass ich die Regeln kenne, andererseits wirft es mir aber Teile der Regeln irgendwie vor und ich soll mich zwischen welchen davon entscheiden, so 10 hier, 5 da, 24 dort drüben. Und bei den Spielen, die du jetzt nennst, gehört's halt, also die wollen ja, glaube ich, eben genau das, was du gesagt hast, dass eben so ein Theory-Crafting drumrum irgendwie existiert. Und ich finde das halt alles scheußlich. Also ich bin der Meinung, wenn du ein Regelwerk hast, sag mir, was die Regeln sind, und dann kann ich mit den Regeln umgehen. Und ein gutes Spiel, so wie ich das empfinde, das macht halt, klar kannst du mal irgendwie eine geheime Regel oder sonst was haben, aber ein gutes Spiel ist halt in seinem Regelwerk transparent. Also Spiele, die intransparent sein müssen, da denke ich die ganze Zeit an, was hast du zu verbergen?
Ja, ich so wie gesagt, ich würde es halt so, wie ich schon gesagt habe, so empfinde ich das, wenn das so ist wie bei dem Beispiel mit dem Feuerschaden und dem Schwert, das ist was, das kann ich, das erkenne ich, ne? Und das hat auch eben sehr klar ablesbare, da ist auch jetzt die grafische Darstellung ein Vorteil zum Beispiel, ne? Ich sehe sofort, die Farbe des Schwerts verändert sich, embert, Feuer, also Crystallized Flame habe ich aufgesagt, weißt du, daraus kann ich diesen Schluss locker ableiten, ja? Das ist cool und das geht auch einfach nur beim Spielen, wenn ich einfach ein bisschen die Augen offen halte. Aber diese anderen Sachen, ja, wenn es dann darum geht, dieser Statuseffekt, den ich dir nicht erkläre, der senkt diesen Statistikwert, den ich dir nicht erkläre. Ja, und das sage ich dir alles nicht, find's halt raus. Nee, das sind auch Spiele, die sind auch dann wirklich schon quasi darauf angelegt, dass du hinterher auf irgendwelche externen Ressourcen wie Guides zurückgreifen sollst. Das haben wir ja schon häufiger mal diskutiert. Das ist ja auch so ein bisschen bei Dark Souls, wo es ja quasi so eine Art Metagame ist, dass die Community gemeinsam dann daran arbeitet, sich die Story zusammen zu puzzeln und sowas. Und das können Leute legitimerweise interessant und faszinierend finden. Ich mag das nicht. Ich will, dass im Spiel die Informationen, die für meinen Spielgenuss sind, alle enthalten sind, die vernünftig zugänglich sind und dass eben mir nicht irgendwelche Aufgaben gestellt werden, die ich eigentlich nur und durch das Führen einer Excel-Tabelle oder eben das Nachschlagen in Guides hinterlösen kann. Ich will auch nicht wenn ich so einen Guide irgendwo aufrufe und dann sehe ich schon, da sind irgendwie 30 Seiten und dann erklärt er mir dieses und jenes und sowas, dann habe ich auch schon keinen Bock mehr. Ja, das will ich nicht. Darum geht, das ist nicht die Art von Spielerfahrung, die ich suche. Aber genau auch aus dem Grunde, weil ich ja weiß, es gibt Menschen, die sehen das anders, habe ich mir ja auch gedacht, es ist trotzdem gut, jetzt eine Viertelstunde dazu zu machen. Ich werde auch hinterher sicherlich nochmal zu dem Spiel zurückkehren. Mal gucken, vielleicht komme ich ja auch irgendwie über den Hügel. Vielleicht braucht's gar nicht so viele von den Zusatzinformationen. Aber jetzt schon mal sagen, es ist echt cool. Ich war sehr angetan davon. Ich mag das Systemische. Ich mag, wie das Kampfsystem strukturiert ist. Ich mag auch die Klarheit dieser Top-Down-Darstellung. Da ist sowas wie eben dieses ganze die Positionieren, Distanzen, Abwägen, Dodgen und sowas. Das funktioniert damit auch für meine Begriffe einfach viel besser, weil es einfach so glasklar ist, wie die Distanzen eben sind. So ein Dark Souls oder ähnliches mit ihren Third-Person-Darstellungen, die haben ja dann häufig auch noch zusätzlich dieses Problem, dass einfach durch die Kameraperspektive du manchmal räumliche Abschätzungen vornimmst, die sich dann als falsch erweisen, was dann immer zusätzlich noch frustrierend ist bei solchen Spielen, finde ich. Und hier fällt das alles weg. Und deswegen hat es einen eindeutigen Hinweis verdient, weil es so unscheinbar auch aussieht. Man schaut auf diese Screenshots und denkt sich, ja, ne. Aber es ist ein echt, echt gutes Spiel. Es hat aber Eigenarten, die mich auch glauben lassen, dass ich es nicht bis zu einer Wertschätzung durchhalten werde.
Noch eine Bemerkung zu den nicht erklärten Sachen. Ich bin ja ganz froh mittlerweile, dass ich viele Dinge qua unseres Aufbaus, unserer Struktur, unseres Podcastes deutlich zum oder nach Release spielen kann und sehr, sehr wenige Dinge vor Release spielen darf, / muss, weil es mir immer häufiger auffällt, dass in Spielen sowas enthalten ist. Wie gesagt, auch in AAA-Spielen, die dir früher alles 17 Mal irgendwie vorgekaut haben. Und ich mich immer häufiger ertappe, dass ich da sitze und bei fast jedem Spiel geht mir das mittlerweile so und sage ein, okay, was macht das X oder Y? Was tut das? Was tut dieser Wert? Was tut dieses Feature? Das ist nicht erklärt oder völlig untererklärt. Und dann rufe ich halt schnell irgendeine Webseite auf oder google das schnell. Weil es mich annervt, wenn sowas dort drin ist und nicht oder völlig untererklärt ist und ich nicht weiß, was das macht und das vielleicht sogar noch Teil der Spielprogression ist und ich entscheiden soll, ob ich dort irgendwelche Skillpunkte oder Werte rein versenken will. Und ich das hasse, das zu spielen mit der Maßgabe, ich habe keine Ahnung, was es tut, ich habe keine Möglichkeit für mich ersichtlich, das jetzt rauszufinden, aber ich muss es jetzt irgendwie als Teil der, ich versenke mal ein paar Punkte rein oder so zu spielen, hasse ich wie die Pest. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das selten muss heutzutage. Das wird mich vielfach annerven. Schon bei Charaktererstellung, wo dann nicht ersichtlich wird, was machen diese einzelnen Werte. Ah!
Ja. Also gerade bei sowas, ja. Das Schlimme ist ja vor allem, also bei AAA und sowas, das Schlimme ist ja dort vor allem, häufig kauen sie dir Zeug vor, wo du denkst, es wäre schöner gewesen, du hättest mich das einfach mal selber rausfinden lassen oder lass mich doch einfach ein bisschen probieren und experimentieren. Das ist halt auch der Teil, der dann bei so einem Spiel wieder auffällt, wie angenehm das ist, wenn das Spiel dir sagt, die Taste macht das und jetzt mal, mach los. Und das ist dann halt auch super angenehm. Wie gesagt, frustrierend wird's für mich dann, wenn das in diese sehr undurchschaubaren Bereiche reingeht, wo ich dann auch mit vertretbarem Aufwand, ne, lässt sich das gar nicht machen.
Ja, oder es lässt sich halt teilweise einfach gar nicht machen. Also wirklich, wo du, wenn du halt unter die Haube ins Regelwerk guckst, da gibt es halt wirklich Spiele, wo du halt schlicht und ergreifend sagst, was das hier jetzt tut, das kann ich so für mich nicht jetzt gerade rausfinden.
Ja, es gibt zum Beispiel in dem Spiel Mementos. Und Mementos, das ist so für mein Empfinden auch wahrscheinlich sogar das Wichtigste in dem Spiel. Die bringen nämlich Perks. Ne? So ein Memento, das kannst du finden, zum Beispiel eines, das lässt aus, das Memento sind, glaube ich, irgendwie bla 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 Spinneneier. Und dann spawnen aus Leichen von Gegnern, wenn du Leichen produzierst, dann spawnen da so kleine Helferspinnen raus. Super nützlich. Und ich diese Mementos, die kannst du halt über den Run ansammeln. Und je mehr von denen du hast, desto besser. Ich glaube, das ist so die wichtigste Währung in dem Spiel. Deswegen kann es auch sein, dass es gar nicht so schlimm ist, dass diese Stat-Boost-Geschichte so grindy ist. Aber die haben sehr kryptische Beschreibungstexte. Und nicht immer ist es auch so einfach rauszufinden, was die machen. Es gibt aber so eine Art Notizbuch, das du aufrufen kannst in dem Spiel, das protokolliert, welche Sachen du so schon hattest. Und ich habe die ganze Zeit da gesessen, es gibt da auch nämlich einen Reiter für diese Mementos. Aber da kamen keine Einträge, obwohl ich ständig welche aufgesammelt habe. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, warum? Es gibt so Gear, das du finden kannst, da ist immer sofort eine Beschreibung erschienen. Ne? Was auch ganz interessant übrigens, interessante Effekte mit sich bringt. Du findest da einmal so eine Schwertscheide, eine magische Schwertscheide, die dafür sorgt, dass die Angriffskombos, also diese Bewegungsarten, deiner Waffen sich vertauschen. Ja, dann schießt auf einmal dein Schwert den Pfeil wie der Bogen und der Bogen macht die Angriffsbewegungen vom Schwert und so. Das kann super nützlich sein. Sehr interessante Kombination. Und jetzt kamen bei diesen scheiß Mementos einfach nie Einträge. Und ich hab hinterher gedacht, das ist ein Bug. Ich habe dann hinter in einem Guide gelesen, du musst halt das gleiche Memento anscheinend x-mal aufgesammelt haben, bevor da diese Einträge kommen, die dann nach und nach auch konkreter seine Funktion enthüllen. Aber das ist halt so, also wenigstens, sag mir doch wenigstens, diese Einträge erscheinen erst, nachdem du das x-mal eingesammelt hast. Gib mir doch irgendeinen Hinweis, weißt du? Und das ist der Teil, da denke ich mir dann, das ist doch Bullshit.
Gut. Also ich habe keine weiteren Fragen mehr und wir befinden uns ja auch in einer Viertelstunde, also in einem Zweiviertelstunden, vielleicht ein bisschen Doppelviertelstunden oder so. So Doppelwopper halt. Weißt du, Big Mac.
Ja. Also es ist ja auch die akademische Viertelstunde, über die wir hier reden. Ja. Die ist ja bekanntlich ein bisschen länger.
Ja. Also eigentlich nicht.
Ja.
In jedem Falle, aber ja.
Ein Hinweis noch und dann machen wir Schluss. Spielen Sie das lieber nicht auf der Switch zumindest, ja doch, ehrlich gesagt sogar insgesamt. Gerade wenn sie wie ich gerne im Handheld-Modus spielen, ich finde es dafür zu fitzelig. Es gibt zum Beispiel auch so eine Lupenfunktion, die man aufrufen kann in dem Spiel über so ein Radialmenü. Und damit kann man sich zusätzliche Beschreibungen zum Beispiel über diese Altare oder so einblenden lassen. Und die mit den Analogsticks der Switch zu steuern, ist entsetzlich. Ist ganz, 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 ganz furchtbar austariert. Also die Umsetzung ist nicht ideal. Ich glaube, das ist ein Spiel, das spielt man besser auf dem PC. Es geht schon, hatte auch Spaß auf der Switch, aber ich glaube, es ist viel besser auf dem PC mit der Maus. Das soll es gewesen sein als Viertelstunde zu In Celebration of Violence, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Und dann hören wir uns in Zukunft mit einer weiteren Viertelstunde wieder. Bis dahin.